Hallo, wir würden gerne das Bühnenprogramm eröffnen, sehr verehrtes Publikum, wenn es denn recht wäre.
Wir beide sind von Deutschlandfunk Kultur.
Wir sind in einer Kooperation hier heute mit ARD Kultur. Und wie es der Zufall so will, hat auch uns der Goethe-Geburtstag interessiert. Also, dann hören Sie auch an, ob wir beide eigentlich wirkliche Goethe-Expertinnen und Experten sind. Also,
okay. Das können wir dann gleich kennen. Ich dachte, man kann nicht ganz ohne Buch hier auftauchen. Ich habe den Faust mitgebracht.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Kais Harabi.
Und mit Christine Watti. Was ihr jetzt hört, das ist eine Live-Aufzeichnung direkt aus Weimar zum 275. Geburtstag von Goethe.
Genau, am 28. August 2024.
Und wir haben sogar Publikum. Vielleicht möchte das Publikum sich kurz bemerkbar machen, dass man auch später hört, hier ist richtig was los in Weimar. Das Publikum ist super.
Ja.
Das ist ja sehr,
wir
sehr toll.
Öfter nach Weimar kommen.
Ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Publikum, weil hier wurde dieser Podcast hier gerade schon ganz toll anmoderiert und ich habe das Gefühl, hier sitzen tatsächlich nur Goethe-Expertinnen und Experten. Haben wir natürlich auch welche mitgebracht, aber ich glaube, die Fallhöhe ist recht hoch.
Ja, ich glaube auch. Also ich weiß nicht, ich habe in der Vorbereitung irgendwie überlegt, was kann ich denn eigentlich von Goethe und was kenne ich denn eigentlich von Goethe? Und mir ist aufgefallen, ich weiß recht viel, aber so immer so versetzt. Also so einzelne Sätze kann ich, da stehe ich nur nicht Amator und bin so klug als wie zuvor. Und diese ganzen
toll.
Klassischen Zitate, die man so kennt. Aber so richtig was gelesen von ihm habe ich nicht. Ich musste mein Gedicht von ihm auswendig lernen in der Schule. Aber
den Erlkönig.
Ja, woher weißt du das?
Möglicherweise war ich auch mal in der Schule und vielleicht hat sich das irgendwie so gesamtdeutsch durchgezogen, dass das so ein ganz typischer Schülermoment war. Wir haben uns halt gefragt, eben was können wir dann trotzdem beitragen für Sie, für das Publikum hier, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und dachten, wir fragen in diesem Podcast ja immer auch aus so einer Kulturperspektive, die eben auch Menschen anspricht, die jetzt nicht den ganzen Tag alles von Goethe gelesen haben, aber die natürlich was wissen und sich vielleicht trotzdem fragen, warum eigentlich erinnern heute alle immer noch an Goethe? Also ist es nur so ein Ritual und hat es vor allem auch was mit der aktuellen Literaturszene zu tun? Und er erscheint ja auch immer wieder auf der Theaterbühne, beziehungsweise seine Werke. Hält man das nur so durch, weil man das eben so macht? Oder gibt es noch einen Mehrwert? Ist Goethe eigentlich ein ewiger Influencer?
Ja. Ich kann immer noch so ein bisschen erzählen, wie die Genese eigentlich dieser Fragestellung war. Also es war der Todestag von Franz Kafka, der ja auch dieses Jahr war. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, warum es eigentlich im Internet so viele Kafka-Memes gibt. Also gerade so lustige Bildchen von diesem riesigen Käfer aus der Verwandlung, der dann auf dem Rücken liegt in seinem Bett und nicht weiß, wie ihm geschieht. Und drüber steht so, hey, ja, so wie ich deine E-Mails lese. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum gibt es sowas eigentlich nicht mit Goethe? Also warum... Ich meine, er hat nicht über Riesenkäfer geschrieben, meines Wissens nach, aber warum gibt es keine Goethe-Memes? Zumindest warum haben wir keine gefunden? Und weil wir diese Frage nicht alleine beantworten können, haben wir uns überlegt, dass wir kompetente Gäste uns einladen. Und zwar einmal einen Literaturwissenschaftler, Johannes Franzen.
Ja, hallo.
Literaturwissenschaftler und Autor kann man übrigens auch sagen. Und auch Podcaster und Gründer des Internetfeuilletons 54books.de. Wenn wer lakonisch elegant öfter hört, hat auch Johannes Franzen schon hin und wieder gehört, weil wir üblicherweise einmal im Monat was mit Büchern oder über Bücher reden. Und da ist Johannes auch sehr oft in diesem Podcast zu hören. Wir sehen ihn allerdings selten. Er sieht sehr gut aus, müssen wir sagen.
Wow, du kriegst so Applaus für dein Aussehen.
Ja.
Das ist super.
Versprengten, skeptischen Applaus. Ja.
Und außerdem ist es warnt hier Lena Kleff da. Sie ist Hausregisseurin am DNT Weimar. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo. Das stimmt. Ich will direkt einhaken und sagen, ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, Goethe-Expertin,
ja, okay.
Sind hier mit dir auf der Bühne. Darum hoffe ich, du meinst meinen Kollegen, der links neben mir sitzt, weil ich tatsächlich mich nicht als Goethe-Expertin bezeichnen würde, aber...
Aber du bist schon, also du hast, Goethe, wer das ist, da hast du schon, da hast du ja zugesagt bei der Anfrage.
Absolut, ich weiß so grob, wer der Herr war und habe auch schon mich mit einem Teil seines Werks auseinandergesetzt, ja.
Und bist du nicht auch zuständig für eine Inszenierung von den Leiden des jungen Werther?
Kann das man, stimmt.
Also, das ist doch auch von Goethe, wenn ich ja, mich nicht erinnere.
Ja, ich glaube, das war von
Nur, dass
Goethe,
das Publikum
ja.
weiß, wir haben uns schon was dabei gedacht, du es gleich hier so tief stapelst.
Vielleicht können wir ja da gleich einsteigen bei den Leiden des jungen Werther. Das ist ja, ja. auch sowas, was als das Leiden vieler junger Schüler ist, die das in der Schule lesen müssen. Und vielleicht gleich die erste Frage an dich, Swantje. Warum hast du das fürs Theater gemacht? Musstest du?
Ja, genau. Nee, ich musste tatsächlich nicht den Werther inszenieren. Habe das als großes Geschenk empfunden, dass ich den machen durfte hier in Weimar. Grundsätzlich inszeniere ich tatsächlich auch keine Stücke, keine Stoffe, mit denen ich tatsächlich nichts anfangen kann. Also wenn nicht in irgendeiner Form ein Funke überspringt beim Lesen oder beim erneuten Lesen, dann mache ich den auch nicht, weil wenn man keine Fantasie zu einem Stoff hat, dann glaube ich, das ist fatal, wenn man dann so einen Stoff inszenieren muss. Dieses Jahr feiert ja der wunderbare Briefroman Die Leiden des jungen Werthers auch einen Geburtstag, nämlich den 250. Geburtstag. Goethe hat den ja innerhalb von circa 4 Wochen mit knapp 25 Jahren geschrieben. Das muss man sich auch mal vorstellen, was man selbst schon so mit 25 geschafft hat im Leben. Und das ist dann ein anderes Thema, aber genau. Und wir vom DNT Weimar waren uns schon dieses Jubiläums bewusst, hatten auch die Sehnsucht grundsätzlich, wieder mal einen Goethe auf den Spielplan zu setzen, wahrscheinlich auch diesen Stoff, eben auch weil eine gewisse Nachfrage herrscht in einer Stadt wie Weimar, wo auch viele Schulklassen herkommen und die vielleicht auch gerne einen Goethe sehen würden wollen. Insofern, es ist wahrscheinlich so eine Mischung. Wir mussten gar nichts, wir hatten Lust drauf und speziell bei mir, ich hatte große Lust, mich mit einem Stoff auseinanderzusetzen, den ich, muss ich dann doch sagen, relativ negativ in Erinnerung hatte. Quasi auch als Indiz war eben als ich dann angefangen habe, mich mit dem Stoff auseinanderzusetzen, mein Reklamheft, was ich auch noch hatte aus der Schulzeit, was sozusagen voll war mit sehr passiv-aggressiven, negativen Kommentaren in den Spalten von langweilig oder was ist denn dein Problem, Kollege oder all solche Dinge. Insofern, ich hatte Lust, diesen Text erneut zu begegnen und mich daran abzuarbeiten und zu prüfen, ob der tatsächlich für mich im Speziellen noch lesbar ist, ob der was taugt und ob man eventuell auch, ob man ihn noch mal erzählen sollte. Ja.
Aber das wäre doch auch ein super Untertitel gewesen für die Inszenierung. Die Leiden des jungen Werther, was ist denn dein Problem, Kollege? Und, aber ich meine, was ja dann oft passiert ist, wenn man das dann neu inszeniert und so weiter, das ist ja die Gratwanderung, wie weit geht man in die Aktualität mit so einem Stoff? Wie siehst du das oder wie hast du es jetzt gemacht? Vielleicht in Kurzzusammenfassung, ja. weil wir es jetzt nicht gesehen haben alle.
Wir haben in unserer Inszenierung tatsächlich eine zusätzliche Ebene reingebaut, die auch, glaube ich, es ermöglicht, dem etwas jüngeren Publikum vielleicht einen Bezug zum Stoff herzustellen. Mhm. Also wir feiern auf der Bühne eben aufgrund des Geburtstages des Textes 250 Jahre. Wir feiern eine Art von Geburtstagsfeier für diesen Text, für Werther. Aber sozusagen abgesehen von dieser Rahmenhandlung, die das alles so ein bisschen, ja, die diesem Text einen Rahmen gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich behaupten, sind zu 85% der Fall, dass wir den Originaltext von Goethe sprechen auf der Bühne und ansonsten nur Fremdtexte. Und ja, ich habe das auch in den Proben versucht zu beschreiben, es ist im Prinzip so ein assoziativer Rausch. Wir erzählen ziemlich genau diese Geschichte dieses jungen Mannes, aber sehr assoziativ, also soll heißen, auch wir haben viel gesucht nach Entsprechungen in der Popkultur, indem wir bestimmte Bilder erzählen können. Zum Beispiel, mal um ein Beispiel zu nennen, es gibt ja diese Szene, in der Werther Lotte begegnet. Also es gibt diese Szene beim Brotschneiden, aber dann später gibt es auch noch eine Ballszene. Und bei uns in der Inszenierung haben wir nicht nur einen Wärter, sondern insgesamt 4 Wärter. Also mich hat interessiert, wie unterschiedlich Menschen diese Rolle, die jeder glaubt zu kennen, irgendwie interpretieren. Und auf dieser Ballszene hat sich dann eine Art von Situation herausgebildet, die mich sehr stark an diesen Barbie-Film erinnert hat. Also wenn man sich erinnert, gibt es da ja auch eine große Tanzszene, in der die Kens alle um Barbie buhlen. Und das fand ich eine ganz interessante Übersetzung oder Bebilderung, womit sich dann auch unsere Choreografin innerhalb der Tanzszene so ein bisschen abgearbeitet hat. Also das will ich damit sagen, die Szene an sich ist ziemlich genau die, die auch Goethe vorgesehen hat. Die Musik, die dazu läuft, ist vielleicht eine andere. Die Tanzbewegungen, die da stattfinden, sind vielleicht einem populären Film aus dem letzten Jahr entliehen. Aber an sich würde ich behaupten, ist es sehr, sehr eng am Briefroman und an der Sprache. Und das finde ich auch wichtig, weil ja, ich finde, es gibt da so einen Punkt, wo man sich natürlich fragt bei jeder Bearbeitung eines älteren Stoffes, warum erzähle ich den Stoff überhaupt noch, wenn ich am Ende des Tages ihn gar nicht mehr wiedererkenne. Also genau. es ist so eine Mischung.
Johannes, wie geht's dir? Hast du auch so ein mit passiv-aggressiven Kommentaren vollgekrakeltes Reklamheft bei dir zu Hause rumliegen, was noch aus Schulzeiten übrig ist? Oder wie ist dein Verhältnis zu Goethe?
Also, funktioniert mein, ja. Ich gehöre natürlich zu einer sehr kleinen Gruppe unserer Gesellschaft, die mehr oder weniger professionell fast gezwungen ist, sich mit Goethe zu beschäftigen.
Aber da kann man ja auch passiv-aggressive Kommentare in die Bücher schreiben.
Das stimmt. Ich meine, natürlich habe ich diese Ausgabe dann inzwischen oder irgendwann hinter mir gelassen, weil ich darf natürlich als Universitätsgermanist nur aus den kritischen Ausgaben zitieren. Aber ich habe mich auf eine andere Art mit Werther beschäftigt, die vielleicht auch ganz interessant ist, nämlich ich habe ein Buch geschrieben über den Schlüsselroman. Also es geht darum, was passiert, wenn Menschen sich in fiktionalen Texten wiedererkennen und beleidigt sind dann deswegen, weil zum Beispiel persönliche Geheimnisse ausgeplaudert oder man verleumdet wurde. Und der Werther in seiner Wirkungsgeschichte ist natürlich ein klassischer Text, weil die Betroffenen, vor allem Kästner und eben die Person, die eben auch Lotte heißt, sich in diesem Roman wiedererkennen mussten, sich auch andere Leute haben sie wiedererkannt und dann dementsprechend sich natürlich, sagen wir mal, vorsichtig geärgert haben. Und darüber gibt es wiederum Briefe, wo Goethe dann versucht, den beiden zu erklären, warum das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, und damit habe ich mich beschäftigt. Und da passiert tatsächlich auch viel passive Aggressivität. Unter anderem beschimpft Goethe irgendwann das Publikum als eine Herde Schweine, die ganze Zeit nur in dem Realen wühlen, was seinen genialen Roman irgendwie umgibt und überhaupt nicht das Werk genießen. Und genau, das ist quasi so mein Bezug zu Werther. Ich kann mich aber leider auch daran erinnern, dass damals, als wir es in der Schule gelesen haben, es gibt ja eine berühmte Szene im Werther, wo in einer besonders zarten Szene, die besonders lyrisch aufgeladen ist, ein Verständnis zwischen den beiden Liebenden hergestellt wird, einfach nur durch die Erwähnung des Namens Klopstock. Und da merkt man, dass sozusagen die Übersetzung des klassischen Textes über die Jahrhunderte manchmal nicht gut gelingt, weil eine Schulklasse, die einfach diesen Namen noch nie gehört hat, für die ist es ein ziemlich, sagen wir mal, onomatopoetisch auch problematisches Wort in so einer Situation, wenn man dann am Balkon steht und rausschaut und die Nacht ist schön und dann sagt plötzlich jemand Klopstock. Und quasi dieser semantische, sagen wir mal, Defizit, den wir als Schüler damals hatten, hat dann dazu geführt, dass wir da ein schallendes Gelächter ausgebrochen sind. Aber ich glaube, das sind so die Unwegsamkeiten, die man dann hat bei der Rezeption von so einem alten Werk.
Ja, aber ich habe Lust auf diese Schulfrage und eigentlich auch nicht, aber ich stelle sie der Vollständigkeit halber doch kurz, weil wir uns natürlich alle und Sie vielleicht ja auch schon mal darüber unterhalten haben, ab wann man das Gefühl hat, man kann mit den Texten wirklich was anfangen. Und dieser, also ich würde jetzt einfach mal die These wagen, dass sehr viele Menschen genau in dem Moment, wo sie mit Goethe konfrontiert werden, an vielen Stellen erstmal verschreckt sind von den Texten oder da nicht so einen richtigen Zugang finden. Jetzt kann man nicht Leuten verordnen, warte mal, bis du erwachsen bist, erst erlaubt ab 21 oder was auch immer, dann aber verpflichtend oder so. Wie würdet ihr das denn sehen? Trotzdem ist er ja, also ist Goethe ja weiter da und alle werden nochmal an Goethe vorbeigeführt und manche gucken halt rein, vergessen es dann wieder, andere verstehen dann irgendwann die Schönheit des Textes. Dass wir noch drüber sprechen, obwohl auch es Schwierigkeiten gibt mit den Inhalten manchmal oder die unzugänglich beschrieben werden. Was ist es denn dann? Warum reden wir denn noch weiter über Goethe? Warum bringt ihr ihn weiter auf die Bühne und versucht aber weiter auch jüngere Leute an die Texte ranzuführen? Was ist denn das, warum ihr sagen würdet, lies doch mal Goethe oder schau dir es im Theater mal an, weil?
Also im Fall des Werthers würde ich schon sagen, schau dir das mal im Theater an oder lies es meinetwegen auch, weil du überrascht sein wirst, wie viel das doch mit deiner Lebensrealität zu tun hat. Mhm. Also was sozusagen dann bei uns im Theater, wir hatten natürlich die Möglichkeit von diesem Text, der ja, und ich glaube, das war auch damals das Problem in der Schulzeit, dass man dieses Reklamheft hat und dass es, muss man doch sagen, an vielen Stellen hat der gute Jovo, wie ich ihn liebevoll auch nenne, beim Werther im Speziellen, da gibt es einige Längen. Und auch wenn wir, sage ich mal, 85% des Textes, den wir auf der Bühne hier in der Werther-Inszenierung sprechen, original Werther ist, wir benutzen, glaube ich, weniger als 50% des Werther-Textes. Mhm. Einfach, ich will jetzt nicht sagen, also man könnte das Bild benutzen von, dass man ein wenig Gestrüpp wegschneiden muss, um dann den Zauber und die Magie des Busches oder Baumes oder wie auch immer wirklich erkennen zu können. Und ich glaube, das wäre was gewesen, was mir als Schülerin geholfen hätte, auch in dem Alter vielleicht schon wertschätzen zu können, wie toll dieser Text ist und wie kraftvoll.
So eine geschwärzte Ausgabe.
Naja, so eine gestrichene Fassung. Also so eine, weil auch aufgrund der Aufmerksamkeitsspanne, die ja auch immer kürzer wird, leider heutzutage. Ich will das gar nicht entschuldigen auf eine Art und Weise, aber einfach zum Wohle des Werkes und dass Menschen die Chance haben, irgendwie den wertschätzen zu können und dann begreifen zu können, dass diese Suche nach Lebenssinn und dieses Hin- und Hergehen von absoluter Euphorie und Lebenswillen und Lebenslust und Lebensfreude und dann wiederum Lebensverdruss. Also das ist ein Thema, finde ich, was zeitlos ist und was ganz, ganz viel mit jungen Leuten in dem Alter irgendwie zu tun hat. Also darum würde ich sagen, im Falle des Werthers hat das was damit zu tun, jung zu sein und seinen Platz im Leben zu finden.
Ja. Würdest du auch sagen, Johannes, gerade als Literaturwissenschaftler, weniger Goethe ist manchmal mehr Goethe?
Vor dem Hintergrund, dass die Figur mit der Geschichte meines Faches, der Neugermanistik, sehr eng verbunden ist, ist es natürlich gefährlich, darüber, also von weniger Goethe zu sprechen. Aber man muss natürlich jetzt auch in Bezug auf die Frage nach der Schullektüre, was ja eine ist, die sich, glaube ich, alle Menschen stellen, weil das, glaube ich, der einzige Autor ist, mit dem wirklich die meisten, würde ich sagen 99% aller Menschen in der Schule zumindest in Berührung kommen, muss man sich natürlich auch, und den Punkt darf man auch in Weimar kurz mal machen, eingestehen, dass ein großer Teil der Goethe-Rezeption eigentlich Pflichtrezeption ist. Eine Rezeption, zu der man zumindest von einer Institution, sei es die Schule oder ein allgemeiner gesellschaftlicher Druck oder ein Theater, vielleicht auch ein bisschen gezwungen wird. Und dementsprechend dann für viele Leute das eben eine unfreiwillige Zwangslektüre darstellt. Das muss nicht schlimm sein. Man muss Menschen auch manchmal zu ihrem Glück zwingen und das ist eben der kunstpädagogische Anspruch unserer Gesellschaft. Aber man muss sich natürlich schon auch die Frage stellen, was das quasi für die Texte bedeutet. Und manchmal muss man noch innehalten und sich die Frage stellen, bringt es dieser Text überhaupt noch? Ist der sozusagen noch frisch? Ist er noch da? Und ich meine, sowas wie jetzt zum Beispiel diese Aufführung, die ganz toll klingt, die ich jetzt leider noch gar nicht gesehen habe, die zeigen natürlich, dass diese Texte eben diesen Status auch noch haben. Und beim Werther ist natürlich das grundsätzliche Problem, es ist ein Buch von einem jungen Menschen für junge Menschen. Und das sind, glaube ich, fast oft die Werke, die sich am schwersten übertragen lassen auf eine Gegenwart, weil junge Menschen haben halt ganz eigene Vorstellungen davon, was gut ist. Und gerade dieser Text, also man, würde mich mal interessieren, wie Goethe, zumindest der junge Goethe, darauf reagiert hätte, wenn man ihm damals gesagt hätte, und in 275 Jahren werden Tausende von Schülerinnen mehr oder weniger gezwungen, deinen Text zu lesen von 40- bis 70-jährigen Leuten, die ihnen sagen, das ist ein wichtiger Text. Das ist natürlich schon eine Transformation von einem absoluten Kultbuch, und Kultbücher kommen immer von unten, zu einem absoluten Institutionenbuch, die von oben kommen. Und da reibt sich was, aber das kann ja auch sehr interessant sein.
Ich möchte noch mal bei was einhaken, was Swantje gesagt hat über den Werther, über diesen Text, dass da quasi so diese jugendliche Sinnsuche drin steckt. Und das klingt ja für mich was eigentlich so prädestiniert dafür ist, dass es irgendwie ein Bestseller ist, immer noch unter zumindest irgendwie so bildungsbürgerlich affinen Jugendlichen. Also weil das ja zum Beispiel auch einer der Gründe ist, warum, glaube ich, ganz viele Leute so ab 16, 17, 18 sich dann irgendwie den ganzen Hermann Hesse reinfahren, weil der ja auch irgendwie diese ganze Sinnsuche verhandelt. Warum geht der Werther dann nicht genauso weg wie quasi warme Semmeln, wie das irgendwie ein Siddhartha tut?
Ich glaube, es liegt daran, dass er an manchen Stellen, an vielen Stellen einfach ein bisschen Längen hat.
Aber das hat der Hesse ja auch.
Wobei man ja auch sagen muss, dass der Hesse vielleicht auch nicht mehr den Kultstatus hat, den er noch in den, weiß ich nicht, 70er bis 90er Jahren möglicherweise hatte. Aber das ist ja das Interessante, dass es so Konjunkturen der Rezeption gibt. Also, dass man eben immer man kann nicht einschätzen, was im Zeitgeist quasi ein Buch plötzlich wieder aktuell macht. Du hattest vorhin, Kais, gesagt, dass Kafka irgendwie plötzlich auf TikTok so quasi eine Bezugsfigur geworden ist mit so, wo dann junge Frauen irgendwie ihn zu ihrem quasi romantischen dunklen Boyfriend machen und so weiter. Das hätte sich wahrscheinlich irgendwie in Fischer Verlag, der Kafka verlegt, auch niemand träumen lassen vor einem halben Jahr. Das sind so Sachen, die kann man auch nicht so richtig kontrollieren. Aber man kann sich natürlich schon die Frage stellen, warum jetzt der und nicht der? Aber ja, es stimmt natürlich, dass gerade der Werther auch einen Empfindsamkeitsdiskurs natürlich vertritt, einen Gefühlsdiskurs, der aus heutiger Perspektive irritierend wirken kann. Also eine von den Sachen, die ich immer gerne mache, aus rezeptionstheoretischer Perspektive, ist mir die Rezensionen, die Leute auf Amazon oder Goodreads hinterlassen, anzuschauen. Da sind gerade viele Schülerinnen dabei, die sich dann auch dafür rächen, was sie lesen mussten. Dann so ein Stern für Goethes Faust oder ein Stern für Werther. Und gerade bei Werther ist oft so dieser schreckliche Jammerlappen. Ich konnte es nicht ertragen. Er heult in einem Fort rum. Und das ist natürlich, zum einen stimmt's, aber zum anderen ist es natürlich auch ein Diskurs, der zu der Zeit ein Empfindsamkeitsdiskurs, ein Habitus, der natürlich auch gepflegt wurde und der natürlich dann eine Alteritätserfahrung erzeugt, also eine Erfahrung der Andersartigkeit, wenn man es heute liest. Aber ob man das kürzen kann?
Ja, und es ist natürlich auch ein wunderschönes Rumheulen. Also wenn ich in diesen Worten rumheulen könnte, und ich noch einen Gedanken, den ich hatte, ich könnte mir vorstellen, dass der Werther es auch tendenziell ein bisschen schwerer hat, ist natürlich die Tatsache, dass es vollkommen aus der Perspektive eines jungen Mannes geschrieben ist, wie er die Welt und wie er im Speziellen auch seine geliebte Lotte sieht. Und die Perspektive, das ist auch was wir versucht haben in der Inszenierung am DNT zu stärken und auszubauen, die Perspektive von Lotte, eben weil es ein Briefroman ist und auf seine Briefe nie geantwortet wird, die fehlt ja vollkommen. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass sozusagen ich als junge Frau, wenn ich diesen Roman lese und lese, wie Werther diese Frau beschreibt und was sie angeblich gefühlt hat, als er ihre Hand berührt hat oder als man aus dem Fenster geguckt hat, dem Gewitter zugeguckt hat und dann Klopstock gesagt hat gemeinsam. Das sind alles so Dinge, wo ich denke, naja, vielleicht hat sie das gedacht, Kollege, aber vielleicht kannst du auch einmal mal nachfragen, was sie, also sozusagen, und das könnte ich mir vorstellen, dass 2024 das auch ein Aspekt ist, der es etwas schwerer macht, diesen Text komplett zu lieben und ihn aufzusaugen. Ja.
Aber ist denn eigentlich, jetzt sind wir wirklich die ganze Zeit schon nur beim Werther hängen geblieben, ist das, weil wir die Influencer-Frage gestellt haben, das Stück sozusagen, mit dem man am meisten diese Influencer-Frage beantworten kann, weil sie bis ins Heute reicht und noch dann so zugänglich aufbereitet werden kann und vielleicht einfacher zu vermitteln ist als die Iphigenie auf Tauris beispielsweise, an der ich mir alle Zähne ausgebissen habe als Schulmädchen. Also die Influencer-Frage haben wir noch nicht ganz geklärt. Wir sind noch auf der Ebene, ja, daraus kann man auch heute noch was ziehen und so weiter, aber guckt sich denn jemand was von Goethe ab, sowohl in der Literatur als auch im Theater? Also gibt es was, wo ihr sagen würdet, das ist tatsächlich, wenn er heute noch da wäre, würde er als Influencer gelten? Oder ja, auch jetzt beziehen sich vielleicht nicht ganz öffentlich, aber auch immer noch Menschen darauf, dass sie sagen, ich trete in die Fußstapfen von Goethe. In der Literatur beispielsweise.
Die Frage ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil es ja so viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche gibt, in denen Literatur auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise rezipiert wird. also quasi die Gesamtkultur, wie die sozusagen ein bestimmtes kulturelles Erbe verarbeitet, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Und ich meine allein, dass wir hier quasi vor dieser Menge von Leuten sitzen, die diesen Geburtstag feiern, zeigt ja, dass Goethe auf jeden Fall noch eine große Rolle spielt. Die Frage zum Beispiel, wie viel Goethe tatsächlich gelesen wird, also gelesen im Sinne von tatsächlicher alltäglicher Rezeption, die ist super schwer zu beantworten. Da hätte ich den Verdacht, dass es sozusagen generationsspezifische große Unterschiede gibt. Was quasi Goethes Einfluss auf die Gegenwartsliteratur angeht, also gerade so in den letzten 10 bis 15 Jahren habe ich den Eindruck, dass da weniger Bezüge stattfinden als gerade noch davor. Also 2008, glaube ich, hat Martin Walser zum Beispiel noch einen Goethe-Roman, Ein liebender Mann, geschrieben. Und dann gibt es natürlich die Zeit davor, wo mit Ulrich Plätzdorf, Die neuen Leiden des jungen Werther und so weiter, das eine ganz natürliche Bezugsfigur war. Das würde ich sagen, ist heute nicht mehr so. Aber es ist natürlich tatsächlich auch so, dass ein Autor, der so einen krassen Einfluss hat auf eine Kultur, sich irgendwann auch zu Tode siegt. Und dann sozusagen der Einfluss gar nicht mehr explizit ist, sondern implizit. Wir atmen das einfach auf. Mhm. Und man weiß gar nicht, ob man davon beeinflusst wurde oder nicht. Aber zum Beispiel der ganze junge Mann-Roman eigentlich, den die Popliteratur geprägt hat, Christian Krachts Faserland zum Beispiel oder in Plüschgewittern von Wolfgang Herrndorf. Diese junge Mann-Romane, die natürlich auch über den Umweg von Hamsung und so weiter kommen, also quasi ein junger, meistens eben Mann, ist quasi mehr oder weniger arbeitsloser Flaneur, der quasi mit seinen Gedanken und Erlebnissen irgendwie so eine Kultur abbildet. Das geht natürlich zum Beispiel auf den Werther zurück. Oder alle Teufelsfiguren, alle Teufelspaktgeschichten, die natürlich auch die Populärkultur bestimmen wie nichts anderes, sind natürlich unter anderem auch geprägt durch den Erfolg von Goethes Faust und durch die Mephisto-Figur.
Ah, stimmt.
Ja. Und ich glaube, viele von den Kulturgütern, die sich darauf einlassen, die wissen gar nicht, dass es sich auf Goethe bezieht, aber das ist ja auch eine Form von Einfluss, über die man eben sprechen muss. Aber tatsächlich explizit bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob es da nicht teilweise schon auch ein Kulturgut ist, das ein bisschen auch am Tropf von Institutionen hängt. Aber wie gesagt, es gibt so unterschiedliche Formen von Einfluss.
Aber wenn du sagst, irgendwie quasi jede, dass sich jede Teufelsfigur in der Literatur zum Beispiel auf Goethes Faust... aber zugespitzt formuliert jetzt mal so, dass sehr viele Teufelsfiguren in der Literatur oder in generell Kulturerzeugnissen sich auf Goethes Faust beziehen. Vielleicht ist das ja auch so ein Zeichen dafür, dass er so ein Influencer ist, dass wir alle den Mephisto aus Faust kennen und das darin sehen, weil es natürlich auch so eine sehr archetypische Teufelsfigur ist. Also dass das der Weg ist eigentlich andersrum. Und vielleicht ist das Meme, das wir gesucht haben.
Ganz kurz noch, ich will das nicht überstrapazieren mit dem Meme. Da muss man ja auch aufpassen.
Aber
Goethe ist natürlich ein früher Meme-Spender eigentlich. Und es gibt natürlich eine Geschichte des Goethe-Einflusses, die dann auch irgendwann ins Alberne gekippt ist, gerade im 19. Jahrhundert mit der Dichterverehrung, dass zum Beispiel aus dem Faust jeder zweite Vers eigentlich zu einem geflügelten Wort wurde, das dann auch irgendwann quasi seinen Ursprung verliert und auch komplett was anderes dann bedeutet, was es eigentlich ist. Das hat natürlich nachgelassen. Also das mit dem Bildungsbürgertum des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ist auch der Einfluss, also mit dem sterbenden Bildungsbürgertum ist auch der Einfluss von Goethe auf dieser Ebene natürlich gestorben. Und das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ich meine, ich glaube, so die Schwundstufen konnte man dann bei Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein beobachten. Oder Fuck you Goethe. Das ist ja auch, also so ein Film wie Fuck you Goethe, so ein Titel, der zeigt ja, dass es eigentlich eine Bedeutung hat. Oder ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, 2000 war die große Zeit von Big Brother. Und da gab es die Figur Slatko und der wusste dann nicht, wer Shakespeare und Goethe ist. Und dann hat er danach so einen Song gemacht und dann heißt es dann, ob nun Shakespeare oder Goethe, das ist mir doch scheißegal, denn ich liebe dich so total. Und das sind natürlich alles auch Einflussspuren.
Das habe ich total vergessen.
Die aber ja, dafür braucht man einen Literaturhistoriker. Ja.
Wir sind hier für nichts Experten, Kais.
Deswegen haben wir doch Experten eingeladen, ja, Christine.
Das stimmt. Das stimmt wirklich. Und ich habe natürlich auch gerade gedacht, weil die Frage, also das ist eben alles zugespitzt, aber es würde ja jetzt auch wahrscheinlich wahnsinnig seltsam sein, würde auf dem Rücken eines neu erschienenen Romans schreiben, der schreibt wie Goethe. Ähnlich wie Kafka ist ja einfach rein zeitdiagnostisch und historisch auch nochmal ein ganz anderer Bezug sozusagen. Also deswegen glaube ich, dieses, was wir da so einfach suchen, sagt jemand, ich schreibe, weil ich Goethe mag. So funktioniert das natürlich nicht ganz mehr. Aber es stimmt, es steckt in allem drin.
Ich überlege gerade, Svante, wie war das bei euch am Theater? Also ich kann mir vorstellen, da gehen natürlich auch sehr viele Schulklassen rein in so ein Leiden des jungen Werther. Und wenn das dann auch noch so ein bisschen modern inszeniert ist und quasi nicht das Reklamheft auf der Bühne vorgelesen wird, dann kommt das wahrscheinlich auch ganz, ganz gut an. Wie haben die SchülerInnen das aufgenommen bei euch?
Es wird bei uns auf der Bühne nicht das Reklamheft gelesen, es wird aber das Reklamheft wird zerrissen.
Noch besser. Oh.
Richtig crazy.
Wie viele Hassmails habt ihr dafür bekommen?
Dafür noch keine.
Das ist jetzt vielleicht gleich anders.
Nee, aber quasi unser Werther zwischendurch liest mal nach, in welchem Punkt er in der Inszenierung gerade ist, in dem Briefroman, und blättert schon mal so ein bisschen vor. Das ist was, womit wir spielen. Nee, also die Rückmeldungen waren bis jetzt tatsächlich sehr, sehr positiv, vor allem von jungen Leuten, die... Das war mir auch sehr wichtig, als wir den Stoff angegangen sind, eben weil uns dann in einer Stadt wie Weimar, uns war natürlich klar, dass da sehr, sehr viele Schulklassen reingeprügelt werden, in Anführungszeichen. Und da hat man natürlich eine Verantwortung, weil nichts wäre für mich schlimmer, dass wenn eine Schulklasse, die vielleicht eh nicht unbedingt so Lust hat, ins Theater zu gehen, vor allen Dingen nicht Goethe zu gucken, dann rausgeht und sagt, naja, es war genauso, wie ich erwartet hatte, nämlich furchtbar langweilig und ich komme nie wieder. Das würde mir wirklich das Herz brechen, weil ich der Meinung bin, dass, auch das ist sehr sozusagen sehr kitschig, romantisch, aber ich bin der Meinung, dass Theater wirklich für alle da ist und dass wir Theater für alle machen sollten und in dem Fall vor allen Dingen auch für junge Leute, damit sie wiederkommen und den Zauber des Theaters erkennen. Und eben weil wir auch, eben wie ich vorhin meinte, so bestimmte ja, popkulturelle Anknüpfungspunkte sehen. Also es gibt dann zum Beispiel auch, ganz am Ende gibt es einen Moment, wo Werther das letzte Mal zu Lotte geht und hofft in irgendeiner Form, dass sie ihn doch erhört. Und wir übersetzen das, indem einer unserer Werther von Danger Dan den Song Eine gute Nachricht singt, wo es ja auch den Text gibt, was ich eigentlich nur fragen will, ist... Schläfst du heute bei mir? Mhm. Was im Prinzip genau das wäre, was Werther gesagt hätte zu Lotte. Er sagt auch andere Dinge, aber sozusagen, das ist dann wiederum ein Anknüpfungspunkt für die jungen Leute, wo sie denken, ah, okay, das ist ja wirklich wie in dem Danger. Denn, also das passt total, das hat auch wieder was mit mir zu tun. Insofern, ja, also die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Die Leute gehen raus und sagen, es ist toll, wir kommen wieder. Wir hätten nie gedacht, dass so ein alter Text so frisch wirken kann, ohne den Text zu verraten, den Text ernst zu nehmen. Also ich bin sehr, 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 sehr glücklich über die Rezeption, ja.
Das ist eigentlich auch total schön, weil du es jetzt nochmal so konkret beschrieben hast, weil man dann wirklich nochmal versteht, dass es um das Gefühl geht, was ihr dann vermitteln könnt, was sich hinter diesen kompliziert erscheinenden Formulierungen versteckt. Was bedeutet das aber, man kann ja in der Literatur, kann man es ja nicht anders machen, oder Johannes, damit wir beim 375. oder 400. Geburtstag, also nicht wir mehr, aber noch, damit man immer noch über Goethe spricht, habe ich mich gerade gefragt, man kann ihn ja nicht einfach neu schreiben, umschreiben, neu übersetzen wie so eine Bibelausgabe, bei der man dann irgendwann denkt, naja, ungefähr so wird es vielleicht gewesen sein oder auch ganz anders. Aber gibt es, vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber gibt es denn Ideen, wie man es auf dieser sprachlichen Ebene vermitteln kann, auch über noch längere Zeiträume, wo die Sprache immer mehr den Generationen wahrscheinlich fremder erscheinen wird, ohne dass man gleich so eine, weiß ich nicht, diese Apps, die in 30, in 15 Minuten sagen, was in diesen 400 Seiten drinsteht. Das kann ja nicht der Sinn sein. Also, dass man eine Sprache erhält, aber trotzdem sie zugänglicher macht. Hättest du dazu entweder eine Idee oder kann man das überhaupt machen? Oder muss man dafür eben ins Theater, was ja auch nicht schlecht wäre, dann erhält das Theater die Emotionsebene und man muss es kombinieren.
Also ein großes Problem an der Rezeption von Literatur ist ja, dass Literatur eben historisch wird irgendwann und die Zeiten sich eben verändern, in denen wir rezipieren. Das ist ja auch eine von den guten Sachen. Und Kanonizität, also die Deutung eines Textes, die in Zukunft über die Zeit hinweg ist, natürlich was der Text auch einfach selber beweisen muss durch die Art und Weise, wie er wahrgenommen wird. Das heißt, ich würde da immer denken, man muss sich auch ein bisschen einfach auf die Zeit, nee, eigentlich nicht, okay. Im Gegenteil, sich auf die Zeit verlassen und auf den Text einlassen. Und wenn ein Text zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 10, 20, vielleicht 100 Jahre nicht funktioniert, dann muss man es auch nicht unbedingt erzwingen. Okay. Ich kann das bei zum Beispiel Goethe, Goethe hat ja sehr, sehr viel geschrieben und davon ist nicht alles gleichmäßig kanonisch. Also ich möchte jetzt hier, ich hoffe, ich trete jetzt hier niemanden auf die Füße, aber ich sehe jetzt nicht so richtig, dass Reinicke Fuchs oder Egmont noch so ja, krass viel rezipiert wird, aber jetzt zum Beispiel eben Werther oder Faust oder einige der mehreren tausend Gedichte, die Goethe ja auch geschrieben hat, sind natürlich weiterhin aktuell. Aber man darf diese Aktualität eben nicht erzwingen. Also so wie bei Kafka zum Beispiel, natürlich den Vorteil hätte, dass er 100 Jahre weniger auf dem Buckel hat.
Ja.
Da gibt es auch Konjunkturen. Es gab eine lange Durststrecke auch bei der Rezeption, aber das Kafkaeske, diese Sprache, diese Ästhetik, die scheint dieser Zeit naheliegenderweise irgendwie angemessen. Und dann funktioniert es auch. Aber man muss die Texte auch so ein bisschen auf sich selbst gestellt sein lassen und jetzt nicht sozusagen zu stark da vielleicht eingreifen. Also sozusagen sich ja auf diese Sache verlassen. Es gibt so ein, da wird immer viel drüber geschimpft, Shakespeare in einfacher Sprache. Mhm. Und das benutzen die Leute immer. Und das zum Beispiel scheint mir auch zu funktionieren, ist aber natürlich zum Beispiel eine Form von Übersetzungsleistung, die durch eine Institution von außen eigentlich erzwungen wird, weil Schüler es eben ansonsten nicht verstehen. Und da muss man sich irgendwann die Frage stellen, wenn es zu unverständlich wird. Weil wie gesagt, es gibt ja auch viele andere Formen von Adaptionen, die gar nicht unbedingt auf die Sprache sich einlassen. Also zum Beispiel auch Shakespeare gibt es ja viele Verfilmungen oder Neuerzählungen. Als Teenie-Komödie zum Beispiel funktioniert hervorragend, als Actionfilm und so weiter.
Der König der Löwen.
Der König der Löwen ist eine Hamlet-Version. Das ist ja auch alles eine Form von Wirkung, die sozusagen den Text in die Gegenwart übersetzt und dann funktioniert.
Aber das klingt ja jetzt nicht so, als ob man den Text quasi auf sich selber gestellt lässt und der ist dann einfach da und dann gehen da Leute hin und lesen den und ziehen dann was für sich raus, sondern dass es eben schon so eigentlich diese institutionelle Vermittlung braucht. Also entweder durchs Theater wie bei Svante, die dann die Emotionen quasi herausdestilliert und es schafft, die nochmal in eine moderne sozusagen Sprache zu übersetzen, sei es entweder durch einen Song oder inszenatorisch, sei es, dass man die Handlung nimmt wie bei Der König der Löwen und sie mit süßen Tieren irgendwie Kindern erzählt, die das irgendwie total geil finden. Aber es braucht ja trotzdem diese Vermittlungsleistung.
Ja, das stimmt. Ich würde wahrscheinlich einfach sagen, es gibt da unterschiedlich gute und schlechte Formen von Vermittlung und Aktualisierung, darum geht es ja eigentlich. Also Aktualisierung ist die kulturelle Praxis, einen Text aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu ziehen. Das kann auch was Verkrampftes haben. Das haben wir zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich irgendwie auch ein heikles Thema, aber das fand ich zum Beispiel ganz frappierend während der Diskussion über die Impfung, als es dann plötzlich behauptet wurde, die Romantik sei schuld an Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und dann gesagt, nur Wales ist eigentlich schuld. Und dann wurde gesagt, und Goethe wäre quasi Impfbefürworter und so weiter und so fort. Und ganz egal, wie man dazu steht, ist das natürlich zum Beispiel eine Form von nicht guter Aktualisierung, weil da sozusagen irgendein aktuelles politisches Streitthema genommen wird und dann wird einfach so wahllos so ein bisschen die eigene Tradition da eingeschrieben. Das zum Beispiel wäre jetzt ein Beispiel dafür, wie ich es nicht machen würde, aber wenn man zum Beispiel eine tolle Theateraufführung hat, wo man quasi am Text so arbeitet, dass quasi die gegenwärtigen ästhetischen Potenziale hervorgekitzelt werden, dann ist das natürlich ganz toll.
Aber das ist ja eigentlich auch wieder so ein Argument für Goethes Influencertum, dass er quasi als Testimonial für alles Mögliche eigentlich herhalten darf, kann, soll.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen, das ist dann so ein Zombie-Kanon, der dann irgendwie hervorgekehrt wird, wenn quasi irgendwas passiert. Ich weiß noch, dann ganz am Anfang der Pandemie haben dann plötzlich alle mit dem Decamerone von Boccaccio angefangen, weil es da um die Pest geht oder die Pest von Camus. Und da habe ich auch gedacht, ja, liebe Kollegen, habt ihr das jetzt wirklich gerade gelesen? Ist das wirklich ein Text, der gerade eine Rolle spielt oder ist hier nicht einfach ein bekanntes Bildungsgut, das zufällig irgendwas zu tun hat? Und man will dann als Feuilletonist oder Geisteswissenschaftlerin halt zeigen, wir sind auch wichtig. Ich finde, manchmal ist es so ein bisschen wahllos. Da muss man schon, glaube ich, auch vorsichtig sein, dass man die Texte nicht missbraucht für so ein Diskurstheater.
Aber in welcher Feuilleton-Telegram-Gruppe darüber gesprochen wurde, ob Goethe ein Impf-Influencer gewesen wäre, da würde ich auch nochmal gerne kurz recherchieren.
Dieser Diskurs ist. Das habe ich auch gelesen in der Vorbereitung tatsächlich.
Ah, tatsächlich. Ja. Weil das passt ja vielleicht schon zu unserer letzten Runde. Wir wollten nämlich auch eigentlich noch eine Runde. Fun Facts Goethe, die uns aufgefallen sind, die wir interessant fanden, miteinander teilen, bevor wir dann hier an dieser Stelle mit der Influencer-Frage, glaube ich, schließen, weil sie einigermaßen für den Moment umfassend genug beantwortet ist, aber habt ihr, also ich habe nämlich, ich habe nicht so einen richtigen Fun-Fact, aber mir ist eine Sache, fand ich lustig beim drüber nachdenken. Habt ihr irgendwas, wo ihr so denkt, das erzähle ich immer abends auf einer Party, wenn ich mal wieder über Goethe spreche mit meinen Friends? Wusstest du eigentlich das?
Na, ich habe zwei Sachen. Eine Sache, die mich sehr amüsiert hat, auch in der Vorbereitung auf den Werther, ist die Tatsache, dass in die Leiden des jungen Werthers 54 Mal das Wort Ach gesagt wird. Das fand ich großartig. Auch die Erkenntnis, dass Ach ganz, ganz viele Bedeutungen haben kann. Also denken Sie darüber nach das nächste Mal, wenn Sie ein Ach sprechen. Die Anekdote tatsächlich, dass Goethe angeblich 1808 Napoleon getroffen hat und beim Erfurter Fürstenkongress, glaube ich, und dass sie zu seinem Missfallen vor allem über den Werther gesprochen haben, weil Napoleon war wohl angeblich ein sehr, sehr großer Werther-Fan, hat den Briefroman selber, hat er zumindest gesagt, 7-mal gelesen und trug ihn stets bei sich.
Ach.
Das finde ich, absolut. Und was ich auch total lustig finde, ist, dass auch Napoleon Kritik hatte für Goethe. Also er hatte auf bestimmte Fehler in der Psychologie des Charakters angeblich hingewiesen, was ich glaube sicherlich auch nicht ganz so gut bei dem guten alten Jovo angekommen ist, der ja sowieso nicht über sein Jugendwerk sprechen wollte, was er zu dem Zeitpunkt wirklich nicht mehr hören konnte, sondern eigentlich, glaube ich, lieber über den Faust reden wollte, aber Napoleon wollte nur über den Werther mit ihm sprechen. Also das finde ich irgendwie sehr amüsant, die Anekdote.
Ich habe, das ist jetzt, glaube ich, weit weniger witzig, was mir eingefallen ist. Es gibt ja, also bei Goethe muss man ja sagen, und das ist ja auch der Ort, um das zu sagen, dass der Autor selbst ja quasi auch ein Kulturgut ist, das fast teilweise mehr rezipiert und konsumiert wird als das Werk. Und dementsprechend geht es natürlich um Goethe einen ganzen Schatz von Anekdoten und teilweise auch Urban Legends, die gesammelt werden. Also die Goethe-Biografik ist natürlich eine riesige Industrie, schon eigentlich auch seit 200 Jahren. Und ein Aspekt daraus, und da bin ich mir auch bis heute nicht sicher, ob das so stimmt, ist, dass Goethe ein großer Sauerkrauthasser war. Und irgendwann bei einem Essen wurde Sauerkraut in Weimar aufgetragen und dann hat er sich irgendwie in einen Separé gerettet und da lag dann ein Buch von Jean-Paul, den er auch gehasst hat, und dann hätte er gesagt, das ist nun wirklich zu viel, Seiten Jean-Paul lesen und dann auch noch Sauerkraut. Und das ist so eine von den Anekdoten, die ich ganz gut finde, aber bisher zu faul war, nachzuschauen, ob sie tatsächlich stimmt oder wer die überhaupt in die Welt gesetzt hat. Es ist aber auch egal ein bisschen, weil so eine Autorenbiografie dann gerade im Fall von Goethe auch vielleicht in den Bereich des Fiktionalen abwandert.
Ich habe auch so eine Geschichte, die ich als Urban Legend bezeichnen würde, die, oder so Academic Legend vielleicht, die hat mir mein Dozent in einer Anglistikvorlesung mal erzählt. Also die ist auch mit einem Körnchen Salz zu nehmen, weil er ist ja kein Germanist, sondern ein Experte für britische Literatur. Und der hat die lustige Geschichte erzählt, dass Goethe auf seinem Sterbebett ja seine letzten Worte sollen gewesen sein, mehr Licht. Und er meinte, ja, aber der Goethe hat ja ganz krassen hessischen Akzent gesprochen und hat eigentlich gesagt, mehr Licht ist so schlecht.
Ich dachte, mehr nicht.
Aber die Leute lachen nicht richtig, weil das wahrscheinlich, du musst es doch mal in langsam sagen, weil es ja hessisch ist. Haben Sie die Pointe verstanden? Wir fanden die nämlich schon, fanden die im Vorhinein sehr gut. Ich kannte die schon.
Also ich bin auch kein Hesse. Wahrscheinlich ist mein Hessisch auch einfach nicht so gut. Also mehr Licht hier so schlecht. Man liegt hier so schlecht.
Und das wäre ja schon eine ganz eindeutig andere Aussage als das bisschen sphärische Meerlicht. Sehr schön. Ich habe gar keinen richtigen Funfact gefunden, weil ich bin ja immer noch keine Goethe-Expertin. Ich fand nur lustig, dass jetzt bin ich schon wieder bei diesem Werther, dass dieser Roman, den hat er ja für die Leipziger Buchmesse, auf der Leipziger Buchmesse präsentiert, 74. Und diese Vorstellung, dass eine Buchmesse stattfand in diesem weit entfernten Jahr und dieser junge Goethe, Herr Goethe, mit seinem Roman da ankam und dann mit so einem Säckchen an so einem Verlagsstand oder wie war das eigentlich?
Herr Goethe war zu Gast im Büchermarkt auf Deutschlandfunk.
Genau, und dann auch noch in der Leserheit bei Deutschlandfunk Kultur und überall in der ARD. Überall haben sie ihn befragt, schon 1774. Naja gut, es führt jetzt zu keiner weiteren Pointe. Ich fand nur diese Buchmessenvorstellung sehr, sehr lustig und habe mich gefragt, wie genau, was mit was wurde da angestoßen? War er dann im Zentrum der Aufmerksamkeit? War es auch egal? Haben die abends gefeiert oder nicht? Da müsstest du als Literaturmensch vielleicht noch eine letzte Einschätzung haben. Buchmesse 1774, wie wäre das gewesen? 3 Holztische, schöner Raum, nicht so was Wichtiges, was Unwichtiges.
Da möchte ich jetzt, da habe ich wenig Informationen. Ich habe nur gelesen, dass die Studierenden damals die Häuser abgeben mussten an die Händler und Goethe wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann einfach verschwunden ist. Beziehungsweise als Autor wahrscheinlich dann doch da gewesen ist. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht und ich hätte gar nicht meinen Mund dazu öffnen sollen.
Faktencheck folgt vielleicht. Es ist ja ein Kulturpodcast, da kann man auch
nicht so viel ändern, weil heute geben die Studierenden halt ihre Zimmer auf Airbnb zur Buchmesse.
Es ist alles wie immer, aber Goethe ist halt nicht mehr da. Über den haben wir aber jetzt heute ausführlich hier in dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant gesprochen. Es war mir eine große Freude, dass ihr beide da wart, Svantje und Johannes.
Es war mir eine große Freude, dass du mit dabei warst, Christine.
Am tollsten ist, dass du, Kaiser Rabi, dabei warst. Und am aller tollsten ist aber vor allem, dass wir heute mal Leute hatten, die uns beim laut Nachdenken teilweise zugehört haben. Manche haben sich auch parallel unterhalten, das ist uns schon aufgefallen, ist aber auch okay. Vielen Dank, liebes, tolles Weimarer Publikum. Super, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Das war Lakonisch Elegant von Deutschlandfunk Kultur in dieser Ausgabe in Kooperation mit ARD Kultur, live aus Weimar.
Ich kann ja noch sagen, ja, wenn Sie mögen, wenn Sie erst später dazugekommen sind, die Folge können Sie ab morgen auch im Internet nochmal in Gänze nachhören, in der ARD Mediathek, in der Deutschlandfunk App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.